Mein lieber Gütschelus, eben ertappe ich mich dabei, dass ich sehnsüchtig nach dem Briefache schiele. Ich hoffe fest auf einen Brief für morgen. Wie geht es dir denn, mein lieber Strohwitwer? Und was macht unser Häuslein in Ulm?
Mein Liebling Malke, endlich habe ich ein bisschen Ruhe, um zu dir zu kommen. Ich bin nämlich im Flugzeug TWA von San Francisco nach Chicago. Liebling, wie geht es dir? So viele Gedanken gehen von mir zu dir und nie weiß ich, wie es dir geht.
Mein lieber Gütsch, wenn ich auf solche Blätter schreibe, so ist das nicht aus Carelessness, sondern weil ich immer im Bett schreibe. Unser Zimmer ist so klein und wir haben nur einen winzigen Schreibtisch, der immer überladen ist, mit Schreibmaschine, Akten und Programmen.
Ich habe hier viel gesehen und ich glaube, für meine Arbeit war es fast eine Notwendigkeit zu sehen, wie dieses Volk lebt und arbeitet. Meines Erachtens ist dieses Land geschmacklich und kulturell von Europa abhängig.
Mein Liebling Malke, lieber Gütsch, Berufstätigkeit und Eheglück in den 1950er Jahren. Ein Podcast des HFG-Archivs zum Internationalen Museumstag 2020.
Im HFG-Archiv Ulm ist zurzeit eine Ausstellung über den Gestalter Hans Gügelow zu sehen. Der holländische Architekt und Lehrer an der Hochschule für Gestaltung wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Gügelow war 1954 mit seiner Frau Marie-Hélène, genannt Malke, und seinem Sohn Rüß nach Ulm gekommen. Die Gebäude der HFG, darunter auch die Wohnhäuser für Dozenten und Studenten, waren als Campusanlage etwas außerhalb von Ulm auf dem Kuhberg, einem Ausläufer der Schwäbischen Alb, angelegt. Dort lebte und arbeitete man eng zusammen, erprobte die Lebensentwürfe der Avantgarde und verließ sich gleichzeitig auf bewährte Rollenvorbilder in der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. In den Dozentenhäusern wohnten Inge Eicher-Scholl und Ottel Eicher mit ihren damals noch 3 Kindern Wand an Wand mit den Gügelows. Außerdem lebten dort der Verwaltungsdirektor Schlensack mit seiner Frau Agnes und den 2 Töchtern, der argentinische Maler und Designer Thomas Maldonado und seine Frau, die Fotografin Sigrid von Schweinitz. Eine wichtige Rolle in diesem Kosmos auf dem Kuhberg spielten auch Erwin und Arthur Braun, die Besitzer des Radiogeräteherstellers Braun und deren Gestaltungsbeauftragter Fritz Eichler.
Die Gügelows reisten viel und gerne. Meist waren sie gemeinsam unterwegs. Eine Ausnahme bildete hier das Jahr 1956. Im April fuhr Hans Gügelow mit den Braun-Brüdern und Fritz Eichler in die USA, um dort Geschäftskontakte zu pflegen und sich einen Überblick über gestalterische Aktivitäten in diesem Land zu verschaffen. Gleich im Anschluss reiste Malke Gügelow als Assistentin von Inge Eicher-Scholl nach New York, wo die beiden bei der New Yorker High Society Spenden für die Ulmer Hochschule einwerben wollten. Für Malke Gügelow war dies zugleich ein Ausflug in eine Welt als berufstätige Frau und damit eine Auseinandersetzung mit der Frage nach der Rollenverteilung in ihrer Ehe. Wollte sie in Zukunft weiterhin als Hausfrau, Mutter und Assistentin ihres Mannes leben oder lieber eine eigene Erwerbstätigkeit anstreben?
Hans Gügelow dagegen war sich seiner Rolle sicher. Seine Briefe sind vor allem Berichte aus einem Land, dem sich die Europäer kulturell noch immer überlegen fühlten und das gleichzeitig Neues und Überraschendes bot. Allem voran die von Hans Gügelow so geliebte Jazzmusik. In den nun folgenden Auszügen aus den Briefen von Hans und Malke, die sich gegenseitig in der Zeit ihrer räumlichen Trennung von April bis Juni 1956 schrieben, zeigt sich deutlich das Lebensgefühl der Avantgarde, die sich in dieser Zeit auf dem Ulmer Kuhberg angesiedelt hatte.
Am 24. April 1956 schrieb Hans an Malke Gügelow.
Mein Liebling Malke, endlich habe ich ein bisschen Ruhe, um zu dir zu kommen. Ich bin nämlich im Flugzeug TWA von San Francisco nach Chicago. Ich habe hier viel gesehen und ich glaube, für meine Arbeit war es fast eine Notwendigkeit zu sehen, wie dieses Volk lebt und arbeitet. Meines Erachtens ist dieses Land geschmacklich, kulturell von Europa abhängig. Den letzten Brief schrieb ich dir von Watsonville. Wir sind, bevor wir nach San Francisco gingen, noch ein bisschen an der Küste herumgefahren. So gingen wir von Watsonville nach Santa Luz, wo wir wieder übernachteten. Die Wüste ist eigentlich überall ziemlich gleich, sehr kahl, meist felsig und hier und dort kleine Strände. Die Amis gehen nur baden dort, wo alle gehen. Wichtig ist aber, dass sie nicht länger als 100 Meter zu laufen haben. Wir sind dann ohne Halt nach San Francisco gefahren und fanden ein Hotel mitten in der Stadt an der Highway 101. Leider war es schon wieder zu kalt, als wir in San Francisco ankamen, und ich hatte noch gerade Licht genug, The Golden Gate Bridge zu fotografieren. Das Ding ist schon wirklich enorm. Die Spitzen der Brückentürme ragten in den Wolken. Die ganze Brücke ist über 1,4 Kilometer frei gespannt. Auf zwei riesige Fundamente kommt die ganze Last der Brücke hinunter. Ist schon unglaublich, nicht? Eigentlich ist alles überdimensioniert hier. Die Leute sind nicht objektiv. Alles ist the nicest, the highest, the greatest. Thanks a mil, the best. Überall wird der Preis dazu gesagt, ob Brücke, Kirche etc. Individuelle Behandlung gibt es nicht. Alles in Massen. Der Kaffee ist tausendmal schlechter als in Deutschland. Ich muss jedes Mal fast kotzen. Das Essen nur auf Masse. You don't stay longer as is necessary. Überall wird the finest food angepriesen. Aber die Leute sind alle liebenswürdig, geduldig, fair. Unsere Kleider wurden sehr bewundert, hauptsächlich die Schuhe und mein grauer Kordanzug. Das Niveau in Zürich oder, wie Fritz sagt, in München ist bedeutend höher. Ich finde, man sieht sehr wenig gut gekleidete Menschen. Am nettesten sind die Teenagers und die Kinder angezogen. Die Kinder sehen alle aus wie kleine Banditen.
Inzwischen konkretisierten sich in Ulm die Pläne für Inge Scholz' Amerika-Reise. Maike Gügelow hatte ihr bei der Vorbereitung geholfen.
Am 26. April schrieb Maike an Hans Gügelow, der inzwischen im New Yorker Hotel Waldorf Astoria angekommen war.
Heute nun etwas ganz Wichtiges. Heute früh war nun wieder Amerika-Besprechung im großen Kreis und es wurde entschieden, dass nur Ottel oder ich Inge begleiten können nach Amerika. Ottel ist hier fast nicht zu vermissen und außerdem meinen sowohl Ottel wie auch Maldonado, dass ich in diesem Fall besser wäre, umso mehr, als er kein Englisch spricht. Ich kann nicht sehr froh sein mit dem Gedanken, dass ich dich nicht mehr sehe, bevor ich gehe. Bitte schreibe mir, was du darüber denkst. Ob du überhaupt einverstanden bist, dass ich gehe. Und weiter, besteht keine Möglichkeit, dass ihr noch einige Tage länger bleibt und wir uns dann treffen? Oder vielleicht, dass du allein in New York bleibst? Das wäre eine tolle Idee.
Der Brief dürfte Hans Gügelow erst wenige Tage später erreicht haben. Es war ja auch nicht immer ganz einfach zu wissen, wohin die Briefe adressiert werden sollten. Manchmal kamen sie nicht rechtzeitig an und mussten nachgeschickt werden.
Am 27. April schrieb Hans an Maike Gügelow, noch ohne etwas von ihren Plänen zu ahnen. Dazu eine Anmerkung der Redaktion. Bei diesen Briefen handelt es sich um Originaltexte. Das Wort Neger gehörte damals zum allgemeinen Sprachgebrauch. Die Art, wie es Hans Gügelow hier einsetzt, war absolut üblich und sagt Entscheidendes über den zeitgeschichtlichen Kontext aus, in dem er sich bewegte. Es ist ein Zitat und stellt nicht die Haltung der Redaktion dar.
Mein Liebling Maike. Mein letzter Brief war vom Flugzeug und kaum war ich fertig, hieß es »Fasten your seatbelts, don't smoke, next landing Chicago«. Flugplatz Chicago, alles Rummel, nicht mehr Golden West, endlich ein Taxi. Dreiviertel Stunden Fahrt durch Slums, Wahnsinnsverkehr, dann Wolkenkratzer, Subways, Dreck, Papier auf der Straße, Neger, Hotel mit Dach vor dem Eingang aus Zelt, mit Neger in Grand Livret aus Rot und Gold, innen Uniformierte, wir nennen es Generäle, Trachten aus Napoleons Zeiten. Das teuerste Hotel in Chicago. Im Hotel trafen wir Arthur und Frau. Am Abend aßen wir alle zusammen für ca. $60 im Pump Room, so heißt es offiziell, mit Musik. Ich glaube, die Amerikaner sind total bemüht, Kultur keine, und wenn sie sie machen wollen, erst recht keine. Am nächsten Tag waren wir, Fritz, Frau Arthur Braun und ich, im Museum of Art. Es regnete stark. Das Museum ist toll. Ich glaube, die haben mit ihren Scheiß-Dollars ganz Europa aufgekauft. Säle voller Impressionisten, 30 Renoirs etc. etc., Klees, Kandinskis, was du nur willst. Am Abend wollten wir Chicago-Style-Jazz hören. Ich fragte einen Negerpolizisten, wohin wir da am besten gehen sollten. Crown Propellers, dreiviertel Stunde Taxi, immerhin Chicago bei Nacht. Michigansee, Wolkenkratzer, abends Lichtreklame, fantastisch. Nur die Propellers waren nichts.
Am nächsten Tag trifft sich Hans Gügelow mit Mies van der Rohe, der ihn gleich an den Direktor der dortigen School of Design weiterreicht. Dort begegnet Gügelow auch Walter Peterhans, der 1953 an der HFG in der ersten Grundlehre unterrichtete und gerne in Ulm geblieben wäre.
Immerhin war die ganze Geschichte im neuesten Miesbau. Das war sehr interessant. Das ganze Gelände ist mit Miesbauten bebaut. Dann fanden wir einen Studenten, der uns die ganze Anlage samt Hochhäusern zeigte, und da trafen wir auch Peter Hans. Peter Hans ist ein bisschen verbittert auf uns und nannte Bill einen Scharlatan. Jedenfalls möchte ich auch nicht in Chicago sein und er wahrscheinlich auch nicht. Die Stadt gefällt mir nicht schlecht, sie pulsiert sehr stark, aber das Institute of Technology liegt weit außerhalb in einer furchtbaren Gegend. Man hat erst die Negro-Slums abreißen müssen, um Platz zu machen. Dann waren die Neger böse, verhauten die Studenten kurz, die Atmosphäre dort ist kaum gut. Mein Liebling, wenn du nach USA gehst, sehe ich dich kaum. Immerhin sind die Leute alle sehr nett, aber Erwin sagt, es sei sehr wichtig, auf welche Art man die Fords oder Rockefellers für die Schule interessieren kann. Er meint, so, dass sie selber wieder vielleicht auf eine andere Art davon profitieren.
Mitte Mai 1956 stieg die Reisegesellschaft auf ein Schiff nach Neapel. Erwin Braun hatte Maike Gugelot dorthin eingeladen. Auf diese Weise konnten sich die Gugelots doch noch einmal für ein paar Tage treffen, bevor Hans über Rom die Rückreise nach Ulm antrat und Maike mit Inge Eicher-Scholl ins Flugzeug nach New York stieg.
Am 18. Mai 1956 schrieb Maike aus New York an Hans Gugelot.
Mein allerliebster Gugelot, nun haben wir unseren ersten New Yorker Tag erlebt und möchten... Ihr Männer wärt dabei gewesen. Ohne Zweifel haben wir mehr Spaß in billigen Drugstores als ihr im Waldorf Astoria. Der erste Tag und schon haben wir uns ins Geschäftsleben gestürzt. Gestern noch war Inge bei Shep Stone, der reizend war und uns sicher helfen wird. Wir haben den Stadtplan studiert und ich glaube, schon jetzt könnte ich mich nicht mehr verirren. Nachmittags bei Columbia Broadcasting System für eventuell ein Radiointerview. Im Weiteren operieren wir mit Telefon vorläufig noch als Hauptinstrument. Mein Englisch ist schon besser und langsam lernen wir die Technik des Weltreisenden. Das Weekend werden wir bei den Albers eingeladen sein, New Haven, circa eine Stunde von New York weg. Inge und ich sind auf unseren Betten installiert, machen Kampfpläne und versuchen uns den englischen Diktionär um die Ohren zu schlagen. Und wir denken dabei unaufhörlich an Ulm. Leb wohl, mein Gütsch, und sei herzlich umarmt und lieb geküsst von deiner Maike.
Am 22. Mai berichtet Maike von ihrem Wochenende bei den Albers, um dann wieder auf New York zurückzukommen, wo es Hans Gugelot anscheinend nicht so gefallen hat.
New York finde ich faszinierend. Ich glaube, du hast viel verpasst, weil du doch in ein gewisses Braunschema eingespannt sein musstest. Wir essen nur in Drugstores, Sandwiches und Spiegeleier etc. etc. Steaks sind alle gleich steinhart, was mich nicht stört. Die machen wir dann in Ulm wieder selber knusprig und zart. Wir haben uns etwas umgesehen und ich finde, dass man mit Geschmack ganz tolle Sachen kaufen kann und nicht so teuer. Aber ich möchte, wir könnten gemeinsam durch die Straßen schlendern. Inge und ich waren in einem Warenhaus und haben geschwelgt. Ich musste denken, vielleicht hätte es dir hier Spaß gemacht?
Schon bald stellt sich heraus, dass es nicht so einfach ist, bei den Amerikanern Spendengelder für die Hochschule einzuwerben. Inge Eicher-Scholl hatte sicherlich gehofft, an ihren Erfolg von Anfang der 1950er Jahre anknüpfen zu können. Damals erhielt sie von dem amerikanischen Hochkommissar John J. McCloy 1 Million D-Mark für ihr Schulprojekt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Am 2. Juni 1956 schreibt Maike an Hans Gugelot.
Leider konnten wir das Weekend nicht bei den Albers verbringen, denn wir waren eingeladen bei den Warburgs, außerhalb von New York in White Plains. Das sind, soweit ich informiert bin, reiche Bauhausleute, von denen wir uns, wenn auch nicht viel, so doch etwas erhofft hatten. Leider vergeblich. Die meisten Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, dass Germany sich solche Sachen selbst finanzieren sollte, was ich ihnen nicht einmal übel nehmen kann. Höchstens für Museen, Waisenhäuser oder Spitäler ist noch etwas loszukriegen. Warburgs leben auf einem enorm großen, wundervollen Besitz, Eat Out of Silver Platters, und ihr Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Aber trotzdem war außer allen möglichen mehr oder weniger guten Ratschlägen nichts herauszukriegen. Ich hätte nie gedacht, dass eine solche Reise so ermüdend und anstrengend sein kann. Heute waren wir ab 1 Uhr dauernd an Appointments, konnten uns um 5 Uhr gerade noch einmal duschen, dann auf zu Edgar Kaufmann. Ich war so erschöpft, dass ich kaum mehr sprechen konnte. Dann alle diese Sprachen durcheinander, Englisch, Deutsch, Französisch. Ich bin also gar nicht zufrieden mit mir, aber wir hatten auch gar keine Möglichkeiten, uns vorzubereiten.
Während sie das New Yorker Leben genießt, macht sich Maike Güjelow Sorgen um ihren Mann. Obwohl sie sich von ihrem Lebensstil her durchaus der Avantgarde zurechnen, ist die Rollenverteilung im Haus Güjelow, wie auch sonst bei fast allen Ehepaaren auf dem Kuhberg, eher traditionell. Er ist für das berufliche Erwerbsleben zuständig, sie für Haushalt und Kinder. Der Sohn Hüs ist in dieser Zeit bei den Schweizer Großeltern untergebracht. Dennoch macht Maike Güjelow sich Sorgen.
Heute kam dein Brief vom Dienstag, der gar nicht fertig war. Bitte, kauf dir doch ein paar Büchsen. Orangensaft, Milch, Sprudel, das verdirbt nicht. Du kannst auch Knäckebrot etc. kaufen und Butter geht auch nicht kaputt. Und der Küchenkasten ist voller Konserven, die ich mir in den letzten Wochen angehamstert habe. Also keine Ausreden, dass nichts da ist und alles kaputt geht. In 14 Tagen bin ich wieder da und dann werde ich dafür sorgen, dass du nicht aushungerst.
Dabei reflektiert Maike Güjelow die für sie neue Situation genau. Am 2. Juni schreibt sie an Hans Güjelow:
Ich freue mich so, bis ich nach Hause komme. Ich glaube, ich habe in den letzten Monaten doch allerhand gelernt. Ich habe wohl Freude an meiner Arbeit, aber irgendwo habe ich doch das Gefühl, dass dann du und Rüß zu kurz kommen. Und dies kommt mir je länger, desto mehr zum Bewusstsein und plagt mich. Ich glaube, ich werde jetzt alt genug, um den Wert der Dinge mehr erkennen zu können und vielleicht auch etwas reifer. Wir werden darüber sprechen und du sollst mir deine Meinung sagen. Und wir werden zusammen den besten Weg nehmen. Ich sehe nur, dass, wenn ich mich mehr in die Aufgaben knien würde, die diese Stellung immer mehr stellt, ich dies auf Kosten von euch tun müsste. Denn ich bin nur jemand mit normalen Fähigkeiten und das möchte ich unter keinen Umständen tun.
Die Arbeit, die sie zusammen mit Inge Eicher-Scholl in New York leistet, ist tatsächlich äußerst anstrengend und anspruchsvoll. Einerseits findet sie in einem eher informellen Rahmen, vorzugsweise auf Cocktailpartys, statt. Andererseits muss auch alles gut vorbereitet, die Kontakte geknüpft und im rechten Moment das Rechte gesagt werden. Am 8. Juni berichtet Maike Güjelow nach Ulm.
Freitag. Der gefürchtete Donnerstag bei Maxis ist überstanden. Ich habe das Gefühl, dass ihr zufrieden sein könnt. Es waren ungefähr 15 Leute da und alle sehr nett und erstaunlich interessiert. Gropius hat gesprochen, gut, und dann hat Inge ihren Speech gelesen und alle waren sehr beeindruckt. Sie hat es wirklich prima gemacht. Daraufhin Albers, der mehr improvisiert sprach und daher sehr wirksam und mit sehr viel Wärme. Es ist sogar möglich, dass finanziell eine Kleinigkeit rausschaut dabei. Heute gehen wir zu Nelson Rockefeller, der zuerst uns nicht ranlassen wollte. Aber jetzt, durch verschiedene Interventionen, unter anderem auch von McCloy, kommen wir doch bis zur erlauchten Tür.
Nach der anfänglichen Euphorie und den ersten Begegnungen mit der Realität entwickelt Maike Güjelow ihre eigene humorvolle Art, ihre Aufgabe zu betrachten und das Beste aus der Situation herauszuholen. Am 6. Juni schreibt sie ans Hans Güjelow:
Wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich Margaret Mead treffen, die Soziologin und Anthropologin. Nächste Woche kommt Zuckmeier extra nach New York und wir werden mit ihnen frühstücken. Wir haben die Idee, dass Marlene Dietrich eine Vorstellung machen soll für und zugunsten der Hochschule und wir wollen Zuck dazu bringen, dies zu organisieren. Haha. Durch die Intervention von McCloy werden wir jetzt auch zu Rockefeller zugelassen. Der hat uns erst hinaus komplimentiert durch seine Sekretärin. Ich habe das leise Gefühl, dass mit der Zeit vielleicht doch von der Ford Foundation einmal ein Goldbrünnlein für die Stiftung fließen wird. Eigentlich muss ich sagen, dass jetzt schon alles schön ins Rollen gekommen ist. Die Beziehungen funktionieren wie geölt und manche Leute staunen, mit was für Namen wir schon um uns werfen. Was mich betrifft, so machen wir hier weder Namen noch so großer Reichtum großen Eindruck. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Snobs man manchmal antrifft. Einfach zum Lachen. Gutsch, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich aufs Heimkommen freue.
Mein Liebling Maike, lieber Gutsch, Berufstätigkeit und Eheglück in den 1950er Jahren. ein Podcast des HFG-Archivs Ulm zum Internationalen Museumstag 2020. Zusammenstellung der Texte: Christiane Wachsmann. Sprecher: Martin Mentle und Christiane Wachsmann, beide HFG-Archiv Ulm. Die Originalbriefe stellte freundlicherweise Hüs Güjelo zur Verfügung.
Die Ausstellung Hans Güjelo, die Architektur des Design, wird voraussichtlich bis zum November 2020 im HFG-Archiv Ulm zu sehen sein. Der Katalog, der auch einen Aufsatz über Maike Güjelo und ihren New York-Aufenthalt enthält, ist im Shop des Museums Ulm sowie im Buchhandel erhältlich.